Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio.
Hallo und herzlich willkommen beim Falter Radio. Mein Name ist Lina Paulitsch, ich bin Redakteurin im Feuilleton des Falter und leite heute eine Gesprächsrunde zu einem Thema, bei dem sich Politik, Medien und Kunst verschränken. Es geht um Investigativjournalismus auf der Bühne, also mediale Recherchen im Theater und im Kabarett. Und dazu haben wir drei Gäste eingeladen, die sich damit auf unterschiedliche Weisen beschäftigen. Kalle Fuhr, Theaterregisseur am Volkstheater Wien, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Dann Florian Klenk, der heute nicht in seiner Rolle als Chefredakteur da ist, sondern als Bühnenmensch, aktuell in Sag du, Florian.
Hallo.
Und der Kritiker und Journalist Thomas Kramer, der für die Tageszeitung Die Presse und auch zum Theater schreibt. Hallo.
Hallo.
Es soll heute um eine künstlerische Form gehen, die en vogue ist. Im deutschsprachigen Raum gibt es immer mehr Klimastücke, die die Klimakrise auf der Bühne thematisieren, vor allem Theaterabende, die gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten entwickelt wurden und deren Recherchen eben live präsentieren. Und um Sinn und Zweck dieses Phänomens soll es gehen und auch, ob es problematische Seiten für Kunst oder für Medien gibt. Kalle Fuhr, ich würde gerne mit dir beginnen. Wir haben einen kurzen Ausschnitt aus deinem neuen Benko-Stück und da hören wir kurz rein.
In den 2010er Jahren steigt der Leitzins aber nicht an. Nein, er sinkt immer und immer weiter, bis er 2016 sogar bei Null liegt. Es sind die goldenen Jahre der Signer, die Jahre, wo die Signer das KDW kauft, das Goldene Quartier in Wien, das Oberpollinger in München oder den Bau des Hamburger Elbtowers plant. Die Signer wächst und wächst und wächst und wächst. Und die Sache ist, das muss sie auch. Ja, die Signer muss wachsen. Das ist der Fluch von Benkos Geschäftsmodell.
Ja, wir werden dann später noch mal genauer drüber sprechen. Jetzt mal kurz für den Anfang. Wie kam es zu diesem Stück? Erzähl uns die Vorgeschichte bitte.
Wir am Volkstheater arbeiten schon seit mehreren Jahren mit der Investigativplattform Dossier zusammen, haben da schon drei Abende zusammen kreiert. Und Anfang vergangenen Jahres haben wir uns gefragt, was könnte denn unser nächster Aufschlag sein? Haben Themen gebrainstormt und Ashwin Sankolka, Chefreporter bei Dossier, meinte, ich glaube, beim Benko könnte es eng werden. Schauen wir doch da mal genauer hin. Und das haben wir gemacht.
Und das habt ihr dann gemeinsam geschrieben und entwickelt?
Genau, wir sitzen teilweise wochenlang zusammen. Ich besuche die Dossier-Redaktion in ihrer Redaktion, lass mir das ganze Immobilien-Business erstmal erklären, weil ich habe davon ursprünglich keine Ahnung. Und damit ich dann auf der Bühne darüber erzählen kann, muss auch ich Experte werden. Und ich hoffe, dass ich das in den letzten 9 Monaten geworden bin.
Mhm. Premiere ist am 16. März, habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Florian, du machst auch Kabarett, gemeinsam mit Florian Schäuber aktuell. Ihr nennt das einen Polit-Talk. Welche Vorteile hat denn ein solcher Abend gegenüber einem Artikel?
Naja, das ist der Versuch, das, was kompliziert in der Zeitung steht, und das für manche Menschen sich anfühlt wie eine komplizierte Chemieformel. Also wir haben ja viele Grafiken und Verflechtungen und Offshore-Firmen und Prozesse. Versuchen wir dort auf eine sehr einfache Weise, aber immer so, dass es stimmt, zu erzählen. Und Schäuber versucht das dann sozusagen satirisch zu überhöhen. Also ich bin dort der, der sozusagen aus den Akten berichtet, auch sehr pointiert. Aber wir legen Wert darauf, dass das stimmt. Entstanden ist das, wir werden darüber reden, entstanden ist das ursprünglich aus einer öffentlichen Lesung im Audimax, der Grasser Akten, das ist jetzt 14 Jahre her, wo ich beim Lesen der Telefonprotokolle des Karl-Heinz Grasser und des Herrn Blech und des Herrn Merschberger und des Herrn Hochecker mir gedacht hat, verflucht, ich kann das in einem journalistischen Text nicht so über die Rampe bringen, tatsächlich über die Bühnenrampe oder in einer Arena darstellen, wie es drei Schauspieler könnten. Und die haben dort eine dokumentarische Lesung gemacht und das hat derartig eingeschlagen, weil ich das Gefühl hatte, dass das Publikum zum ersten Mal verstanden hat, was da eigentlich passiert ist. Und insofern war diese satirische Überhöhung ein Keilriemen, der das Wissen, das wir journalistisch generieren, auf einer anderen Bühne sozusagen den Leuten näher bringt.
Thomas Kramer, Sie berichten für die Presse über alle möglichen Kulturthemen. Zuletzt über die Wiener Festwochen habe ich einen Artikel gelesen. Ich darf da vielleicht zitieren. Da geht es um die Wiener Prozesse, wo echte Juristen auch teilhaben werden. Milo Rau ist der neue Intendant, der auch bekannt ist für sein Dokumentar- und Recherchetheater. Und Sie nennen das ein kokettes, aber doch etwas anstößiges Spiel in der Grauzone zwischen Kultur und Politik. Was ist da Ihre Kritik an dieser Form?
Ja, ich meine das mit der Grauzone sehr ernst und ich halte es wirklich für bedenklich. Denn das Theater besteht daraus, dass es auf eine gewisse Art von Wirklichkeitsanspruch verzichtet. Das Theater ist ein Raum, das anders mit der Wirklichkeit umgeht als ein Gericht oder ein journalistisches Podest. Das ist auch das Gute am Theater, das gibt ihm seine immense Freiheit. Können wir uns irgendeine andere Situation vorstellen, wo ein Saal voller Menschen ist und jemand steht auf, hebt die Hand zum Hitlergruß und schreit Heil Hitler? Nein, das können wir uns nur im Theater vorstellen. Und selbst da schwer. Ja, bei einer Performance könnten wir uns das übrigens nicht vorstellen. Das macht für mich die Performance zu einer sehr heiklen Kunstform. Aber da das Theater sich eben des Anspruchs auf Wirklichkeit entbindet, hat es diese immense Freiheit. Und ich glaube, ich halte nichts davon, diese Freiheit dadurch zu verringern, dass man das Theater dafür gebraucht, ich würde sogar sagen missbraucht, Dokumentarisches zu veröffentlichen. Mir fällt immer die Idee ein, dass der kleine Ödipus schlaft in seinem Schlafzimmer, nebenan schlaft der Vater, der kleine Ödipus träumt, dass er seinen Vater tötet. Ja, alles in Ordnung. Ja, das ist Theater, wenn man es auf die Bühne bringt. Wenn er aber schlafwandelt und seinen Vater wirklich tötet, dann ist es eine Sache, die auf anderen Seiten der Zeitung stattfindet. Also, und das ist dann Schlafwandeln, das ist dann, wenn man genau diesen Bann bricht. Der Bann bedeutet, dass einem die Hände gebunden sind. Das hat etwas sehr Freudianisches an sich. Das ist die Erklärung des Traums. Man kann träumen, was man will, weil es keine Konsequenzen hat. Und so ist es auch mit Theater. Das ist sehr hart zu sagen. Natürlich hat Theater Konsequenzen. Natürlich geht jemand aus dem Stück heraus und sagt, um Gottes Willen, was weiß ich, ob er jetzt sagt, der Kapitalismus ist scheiße oder der Rassismus ist scheiße. Egal das. All diese Konsequenzen sind möglich. Aber sie sollen nicht auf der Bühne. Es kann auf der Bühne keine Revolution stattfinden.
Jetzt sind wir schon mittendrin in der Debatte. Ich würde das vielleicht gleich weiterreichen.
Warum nicht, würde ich jetzt gegenfragen. Ich kann jetzt nur von den Dingen sprechen, die wir im Falter inszeniert haben. Wir haben die Lesung gehabt mit den Chats von Karl-Heinz Grasser. Das ist mittlerweile 15 Jahre her. Der Fall ist immer noch nicht abgeschlossen. Wir haben einmal die Postings verlesen lassen von Nikolaus Habian mit Puppen, die unter den Facebook-Einträgen von HC Strache waren. Ich kann mich erinnern, dass wir Chatprotokolle über einen Frauenhändlerring an Elfriede Jelinek gegeben haben, die daraus ein Stück gemacht hat über Tiere. Wir haben eine Lesung gemacht mit Doron Rabinowitsch im Burgtheater, die war immer wieder ausverkauft, über die Reden der Rechtspopulisten in ganz Europa. Und ich habe sozusagen eine kabarettistische Performance, wenn man das jetzt so nennen will, mit dem Florian Schäuber, wo wir versuchen, jetzt sage ich es ein bisschen überspitzt, sozusagen der Gescheite und der Blöde, versuchen, die österreichische Realsatire auf die Bühne zu bringen. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, dass die Leute, die dort sitzen, natürlich wissen, dass das überhöht ist, aber inhaltlich immer noch stimmt. Aber es wird sozusagen künstlerisch, dramaturgisch überhöht und so grotesk überzeichnet, teilweise, dass es die Leute verstehen. Ich weiß nicht, ob das eine Revolution auf der Bühne ist, aber es ist sozusagen ein Versuch, den Journalismus auf einer anderen Bühne mit anderen Methoden den Leuten klar zu machen, was wir da eigentlich recherchieren, den Leuten zu erzählen, was passiert, in Form einer Unterhaltung.
Wenn es auf einer Bühne stattfindet, etwa im Burgtheater, die Lesung aus diesen Chats, ist das völlig in Ordnung. Das Theater ist ein wunderbarer Saal, im Theater können auch Popkonzerte stattfinden, meinetwegen auch Parteiveranstaltungen. Ja, wenn das Burgtheater an Parteien das vermietet, ist es ein super, super Raum, ja. Aber die Vermischung ist gefährlich. Vermischung ist gefährlich, das hat auch gerade der Florian Schäuber, den ich sehr schätze, wirklich jetzt mitbekommen, wo es dann geheißen hat, hier hat er etwas gesagt, das nicht ganz stimmt, ja, und Er hat es dann auch, glaube ich, widerrufen müssen. Und er hat sich zuerst ein bisschen damit rechtfertigt, es sei doch eine kabarettistische Form. Nein, so geht's nicht. Das ist unlaut.
Er hat gesagt, es ist eine satirische Form.
Eine satirische Form. Satire heißt aber nie, man kann entweder sagen, man spricht die Wahrheit, ja, dann ist man außerhalb des Theaters. Oder man macht Theater, Kabarett, egal was, dann ist man der Wahrheit nicht mehr verpflichtet.
Da bin ich total d'accord. Der Satiriker darf sozusagen nicht unter dem Mantel der Kunst falsche Tatsachen verbreiten. Mhm. Da bin ich total d'accord. Aber der Satiriker darf als Hofnarr sozusagen so überspitzen und den König sozusagen lächerlich machen. Und der König hat den Hofnarren nicht in den Kerker zu treten. Und ich glaube, das, was beim Fall Schäuber passiert ist, ist, dass auf einmal der König in Form des Kottern vom Bundeskriminalamt sich beleidigt fühlt aufgrund der Äußerung, er würde eine Arbeitsverweigerung machen. Oder
das musst du, glaube ich, kurz erklären.
Vielleicht ganz kurz, der Florian Schäuber hat gesagt, nicht nur dem Herrn Hessenthaler gebührt ein Denkmal für sein Video, weil wir jetzt Kickl und Frau Kneißl los sind, sondern auch dem Bundeskriminalamtschef Holzer, weil er nämlich eine folgenschwere Untätigkeit oder eine rätselhafte Untätigkeit begangen hat, weil er nämlich ersten Hinweisen nicht nachgegangen ist, dass Strache korrupt sei, sondern den Fall schlampig ermittelt hätte oder rätselhaft untätig sei.
Und das Ganze war in einem Kommentar.
Das war in einem Kommentar und deswegen soll der auch. Und der hat geklagt, in der ersten Instanz hat der Schäuber gewonnen, hat mir gesagt, das ist eine satirische Bemerkung. In der zweiten Instanz hat mir gesagt, nein, der Vorwurf der rätselhaften Untätigkeit ist der Vorwurf der wissentlichen Untätigkeit und der Vorwurf der wissentlichen Untätigkeit ist ein wissentlicher Amtsmissbrauch und für den Amtsmissbrauch hat Schäuber den Wahrheitsbeweis nicht gebracht. Woraufhin Daniel Kehlmann im Falter geschrieben hat, diese Interpretation der Justiz öffnet sozusagen der Willkür Tür und Tor, weil die Justiz hier den Satz von Schäuber in einer denkmöglich schlechtesten Form nicht in dubio pro reo, sondern sozusagen zu Lasten des Beschuldigten interpretiert und ihm einen Sinn unterschiebt, den Schäuber nie gemeint haben will. So, das ist jetzt eigentlich was anderes als die Bühne, aber es zeigt sozusagen, dass der Staat interessanterweise sehr gereizt und sehr schlagfertig reagiert. Gleichzeitig kann sich Sebastian Kurz herstellen und kann das ganze Gericht als sozusagen amtsmissbräuchlich bezeichnen und das Gericht reagiert nicht. Ja. Aber das hat jetzt weniger mit Bühne, sondern das ist eher sozusagen die Frage, was darf sich ein Satiriker herausnehmen?
Das stimmt.
Ich finde, der Hofnarr darf sehr viel und der König soll ein bisschen toleranter sein und nicht so beleidigt. Beleidigte Könige sind sozusagen das Schlimmste, das in einer liberalen Demokratie passieren kann.
Welche Themen eignen sich denn nicht für die Bühne? Vielleicht an dich, Kalle, die Frage.
Na, prinzipiell würde ich sagen, alle Themen eignen sich für die Bühne, solange sie also den Fakten verpflichtet adaptiert werden. So. Und wir als Theater haben ja einen Kulturauftrag, der sich an alle Menschen richtet. Und wenn wir diesen Kulturauftrag so verstehen, aktuelle Debatten, Themen oder auch nicht aktuelle Debatten und Themen so aufzubereiten, dass sie einer größeren Schicht an Menschen zugänglich wird, finde ich das erstmal eine sehr sinnvolle Sache.
Das ist eine wunderbare Definition des Auftrags an den Journalismus, aber nicht an die Kultur. Das genau das, was Sie jetzt gesagt haben, also Themen aufzuarbeiten, dass alle Leute verstehen, das ist unsere journalistische Aufgabe. Wir machen es manchmal verdammt schlecht. Also ich habe das Glück, dass ich in der Kultur bin, wo ich das nicht ganz so arg muss und wo die Verpflichtung geringer ist. Aber da müssen wir halt lernen, es besser zu machen. Auch im Volkstheater meinetwegen. Nur man muss unterscheiden. An einem Tag geht man dorthin und sagt, ich bin jetzt als Journalist da, ich stelle etwas Wirkliches, etwas Wahres da und das nächste Mal mache ich Theater. Ich bin dafür, das zu trennen.
Da gebe ich dir völlig recht. Wir müssen aufpassen als Journalisten, dass wir da sozusagen bei der Wahrheit bleiben. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass dieses Rollenspiel fürs Publikum erkennbar ist.
Richtig. Ja? Karl Kraus, Letzten Ende der Menschheit, ist eine großartige Sache, ist aber kein Dokumentardrama. Das ist das Schöne am Theater, dass es eine Fiktion ist. Es ist ein Raum, wo ich hineingehe und im Grunde sage ich sage es absichtlich so überspitzt, im Grunde sage ich, hier kann uns nichts passieren. Wir sind hier wie im Traum. Ja, wir sind hier wie im Traum und sind die Hände in Wahrheit gebunden. Ja, was wir hier tun, hat keine Konsequenzen. Und darum hat das Theater diese wunderbaren Möglichkeiten.
Ja, also ich würde komplett widersprechen. Und zwar finde ich das ein sehr hermetisches Bild von Theater, wo ich auch gar nicht genau weiß, auf welchen historischen Tatsachen das beruht.
Auf allem Theater von Euripides über Shakespeare bis heute.
Weil natürlich auch bei Shakespeare es immer um die direkte Wirklichkeit ging. Shakespeare hat ja nicht geschrieben, damit wir 2024 noch seine Stücke spielen, sondern
genau darum hat er es gemacht. Er hat geschrieben, damit es in 2024
das stimmt. Bitte einen Satz zu Ende
sprechen. Shakespeare hat nie aktuelle politische Stücke geschrieben.
Selbstverständlich. Und Brecht hat genau dasselbe getan.
Brecht ist auch, sehr kritisch zu sehen. Brecht hat genau diese Grenze immer wieder überschritten.
Sagen Sie so. Und ich würde erst mal sagen, das Theater ist prinzipiell ein freier Raum. Und damit ein Raum, der sich nicht nur dem Traum verschreibt, sondern sich genauso der Realität verschreiben kann. Und da so einen Entweder-Oder-Filter draufzulegen, ich verstehe gar nicht, was uns das bringt. Weil tatsächlich ist es ja auch so, ich weiß nicht, wie es jetzt bei Ihnen ist, aber Herr Klenk, aber Sie sagen, bei Ihnen rennt man Ihnen die Bude ein, bei uns genauso. Sprich, das scheint ja auch einen Nerv zu treffen. Und dazu muss ich sagen, wenn Journalistinnen die Bühne betreten, ist das das eine. Wenn wir journalistische Arbeiten für die Bühne adaptieren und mit SchauspielerInnen besetzen, ist das ja auch nochmal etwas anderes. Und bei meinen Stücken wird jeder Text von Dossier gefact-checkt oder von Korrektiv in Deutschland. Sprich, wir behaupten da keinen Quatsch, sondern versuchen einfach diese Recherchen, wie schon gesagt, zugänglicher zu machen. Und da dem so eine Generalabsage zu stellen, was bringt denn das?
Ja, wie gesagt, es bringt den Schutz davor, es nicht zu machen, diese Grenze zu überschreiten, bedeutet den Missbrauch der Freiheit des Theaters.
Aber es gibt keine Grenze.
Oh ja, die gibt's. Die Grenze gibt's. Nein, ich glaube nicht an eine absolute Kunstfreiheit. Du kannst nicht im Theater, niemand kann im Theater aufstehen und das Publikum abstechen.
Natürlich nicht.
Was ist, wenn ich das für notwendig
achte? Ich da einen Gedanken? Ich glaube, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir aneinander vorbeireden. Die eine Frage ist doch, wenn etwas inszeniert wird als Dokumentation und den Wahrheitsanspruch stellt und das Publikum sozusagen im Glauben gelassen wird, das, was ich da auf der Bühne höre, ist tatsächlich wahr und wir bringen es mit den Mitteln der Bühne über die Rampe, weil wir erzählen dir etwas zugespitzt pointiert mit Puppen. Ich denke nur an Nicolas Habians Fall Gross über den Fall Zavrel. Das ist wirklich originalgetreu, ein Puppentheater, wie der Fall Gross wirklich passiert ist. Und jemand nimmt sich sozusagen die künstlerische Freiheit, einen realen Stoff wie eine Dokumentation zu erzählen, sei es mit Schauspielern, sei es mit Puppen, sei es in Form des Kabarets, des Spots, aber die Geschichte, die ich auf der Bühne erzähle, ist wahr. Das ist das eine. Und das andere ist sozusagen, ich sage den Leuten, es ist wahr, aber in Wirklichkeit erfinde ich was dazu, was nicht stimmt und die Leute glauben, das ist jetzt wahr. Das ist ja, glaube ich, der Punkt. Ja, und da stimme ich dir ja zu. Ich darf nicht den Eindruck erwecken, etwas ist eine Doku, und ich erfinde aber Dinge dazu, damit es ein bisschen heißer wird. Umgekehrt, wie ich im Journalismus sozusagen nicht für eine Pointe die Wahrheit verraten darf.
Damit kann ich völlig leben.
Und ich glaube, darum geht es. Und wenn ich das Publikum sozusagen darüber im Klaren lasse, das, was du da siehst, ist Fiktion, die vielleicht auf Tatsachen beruht. Und das Publikum weiß, es kommt jetzt in einen fiktionalen Plot. Das ist das eine. Und das andere ist doch die Frage, das Publikum geht her und will sich jetzt etwas, was es in der Zeitung liest, vielleicht gar nicht mehr lesen will, weil es schon overnewsed ist und übernachrichtisiert und schon satt hat, aber jetzt in einer ganz anderen Darstellungsform noch einmal geboten bekommen. Und das ist das, was ich mit dem Schäuber im Stadtteil mache. Jedes Mal ist das voll. Wir erzählen denen einfach, was die Novomatic ist. Und wenn ich denen sozusagen erzähle, was die Novomatic ist und der Schäuber versucht das sozusagen mit ein paar Gags noch zu übertoppen, dann wissen die Leute, was wir da tun.
Ist vergleichbar mit dem Reenactment in Dokumentationen. Ja, mir ist schon klar, es gibt Dokumentationen, wo auch Szenen gespielt werden und die sind dann natürlich streng genommen nicht genau real. Aber der Unterschied zwischen Dokumentation und Fiktion ist etwas ganz Wichtiges.
Ja, da bin ich, aber da haben wir, glaube ich, keinen Dissens.
Ich würde vielleicht...
Was Sie vorhin gesagt haben, dass in der Theatergeschichte immer aktuelle Themen real verhandelt worden sind, das stimmt nicht.
Ich darf vielleicht auch kurz fürs Publikum so erklären, was das überhaupt ist, das Dokumentartheater und Recherchetheater, weil das gibt es jetzt eigentlich so seit den 60er Jahren so als Begriff und hat sich eben im Zuge der Aufarbeitung der NS-Zeit so richtig rausformiert im deutschsprachigen Raum. Da wurden Auschwitz-Prozesse auf die Bühne gebracht, dramatisiert, die Ermittlung von Peter Weiß und ab den 90ern gab es so eine neuliche Renaissance mit der Gruppe Rimini-Protokoll vor allem und eben Milo Rau, der sehr, sehr populär ist und Tribunale veranstaltet und so weiter. Und jetzt eben auch die Wiener Festwochen übernimmt. Das heißt, das Thema ist tatsächlich eben populär. Es gibt ja eine ganz große Debatte so rund um die Darstellung des Holocaust zum Beispiel. Also Claude Lanzmann würde sagen, man darf gar nicht versuchen, die Gräueltaten des Holocaust zu ästhetisieren. Kalle, ist das ein Problem, also dass man gewisse historische Fakten oder eben auch schwierige Themen nicht ästhetisieren sollte und das aber tut auf der Bühne?
Ich glaube, die Frage ist, was möchte man? Also weil, wie gesagt, dürfen prinzipiell erstmal so gut wie, also von der Themenauswahl alles, aber A, bringt es irgendetwas, also die Gräueltaten zu reenacten? Ich sehe da jetzt gerade erstmal keinen Sinn drin. Bringt es etwas, die Auschwitzer Prozesse vorzulesen? Ich glaube ja. Und da ist einfach die Frage, welcher Sinn steckt dahinter? Was möchte man damit erreichen? Und wenn man gute Gründe findet, ausprobieren.
Mhm. Ich finde, der Film Murat hat das nicht zuletzt eigentlich sehr gut gekonnt. Ich meine, das war eigentlich ein Reenactment, wo, fällt mir der Schauspieler nicht ein, wir liefern ihn nach,
ja. Aber
wirklich diesen Prozess sozusagen wirklich eins zu eins
Christian Frosch war
Christian
der Regisseur.
Der Regisseur.
Ja. Gut, dann würde ich mal vielleicht in der Geschichte zurückgehen und auf die bereits angesprochenen Telefonprotokolle zu sprechen kommen. Und da haben wir auch einen kleinen Einspieler, einen legendären Sager.
Jo! Na, aber was ist die Leistung an wen? Weil die Rechnung habe ich an die Por gestellt.
Die Leistung?
Wo war meine Leistung?
Das war eine, finde ich, also es war, finde ich, ein Highlight der Kooperation zwischen Wissenschaft, Kabarett und Journalismus. Was ist da passiert? Ich habe diese Protokolle gelesen und ich lese, wie sich sozusagen der Finanzminister Grasser mit seinen Lobbyisten vor einem Polizeiverhör abspricht und sie sich ausmachen, was sie der Polizei erzählen und wie sie die Polizei sozusagen am Nasenring herumführen wollen. Und ich habe mir den Moment gedacht, ich brauche jemanden, der das liest. Ich kann das nicht beschreiben. Wenn ich das beschreibe, das geht unter. Damals gab es auch noch kein wirkliches Social Media und man konnte das auch nicht irgendwie mit Podcasten. Und daraufhin habe ich zum Kratzer, dem Direktor vom Rabenhof, gesagt, können wir das im Rabenhof aufführen? Und der Kratzer hat gesagt, nein, er weiß nicht, er traut sich nicht, weil es ist irgendwie möglicherweise illegal und so. Und dann habe ich mir gedacht, wir machen jetzt was anderes, wir nutzen jetzt die Bühne des Audimax und ich habe dem Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät vorgeschlagen, wir machen eine Verfassung aus österreichischem Realverfassungsrecht, eine Vorlesung aus österreichischem Realverfassungsrecht. Und er hat gesagt, das finde ich super, ein bisschen Praxis und Wissenschaft vereint. Und die drei heutigen Staatskünstler, die sich damals formiert haben, Maurer, Ballfrader und Schäuber, haben das einfach verlesen. Sie haben einfach diese Protokolle verlesen. Natürlich mit verstellten Stimmen und natürlich hat der Maischberger und der Blech so nicht geklungen, wie der Schäuber klingt. Aber die Leute sind Schlange gestanden bis zum Jonas Reindl. Wir haben das zweimal aufführen müssen, weil sie sich das anhören wollten. Und dann haben sie es kapiert. Die sind rausgegangen und gesagt, jetzt haben wir endlich verstanden, was die gemacht haben. Ich finde, das war wunderschön. War das jetzt Theater? War das Kunst? War das Journalismus? Ich weiß es nicht. Das war eine neue Form, die wir experimentiert haben und die den Leuten was gezeigt haben. Bis heute. Und die oft kopiert wurde. Ja, also der Standard hat das ja auch gemacht mit den Schmidt-Jets im Burgtheater.
Man muss das halt immer sagen, dass auch die politische Gegenseite irgendwann mal diese Ausdrucksmittel entdecken wird. Und dann kann es sein, dass man gut ausschaut. Dass das nicht, dass wir es auf wienerische Weise gut ausschaut. Also nicht gut ausschaut. Ein Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, Störung von Veranstaltungen. Wir finden das manchmal gut, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen stören, wo wir sagen, das sind Reaktionäre auf einen Hörsaal.
Ich fand das nicht stören.
Ich finde es auch nicht gut, aber es wird dann immer gut geheißen. Ich habe einmal erlebt, wie ein Jelinek-Stück aufgeführt worden ist, die Schutzbefohlenen. Und dann haben diese, wie heißen denn die so irgendwo zwischen... die Identitären, genau. Die haben das gestört auf eine ziemlich theatralische Weise. Eigentlich, man mehr hat gemerkt, die haben sich damit beschäftigt. Und das hat dann plötzlich niemand okay gefunden.
Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Linke eine Kulturveranstaltung gestört hätten.
Na, jetzt eh nicht mehr.
Ich kann, das war erinnern, eher so dass HC, ich kann mich erinnern, dass die Bandelkramer-Fraktion mit HC Strache am Balkon den Heldenplatz gestört hat. Und dass,
da
die,
war ich dabei,
und ja. dass die damals Müll, also was, Mist, Schweinemist für das Burgtheater gekarrt
da
haben.
Andere. Das war nicht die FPÖ, das waren die Bauern.
Ja, ja, die Bauern, aber dann war die Bandelkramer-Fraktion rund um Gexi Dostmann, das hat man schon vergessen. Und der HC Starr ist oben am Balkon gestanden, kann man sich auf YouTube anschauen, hat runtergebuht, ja, der sich heute sozusagen als Verfechter, jetzt lustigerweise erkennt er sich gerade als Verfechter der Kunst und Kultur. Also Theater gestört war eigentlich jetzt keine Linke, könnte man das jetzt nicht vorstellen. Aber wir reden ja jetzt nicht von Stören, wir reden ja davon, dass wir das dokumentieren. Und wenn jetzt konservative Theaterleute dokumentieren, wie verlogen die Sozialdemokratie ist, ja, why not, go for it.
Ja.
Leider fehlt da ein bisschen die Fantasie. Das ist ja das, was ich hätte gern so schönes, ordentliches, bürgerlich-konservatives Theater, das die Linken einmal so richtig auf die Korn nimmt. Ja, go for it. Das letzte Stück, das so schön war, war, glaube ich, die Ärztin im Burgtheater. Das hat mir ganz gut gefallen, ja, wo so ein bisschen die Wokeness aufs Korn genommen wurde. Ist doch schön.
Aufs Korn nehmen ist immer okay, übertreiben ist okay, parodieren ist okay. Na, ich plädiere wirklich davor, eine Grenze zu ziehen. Man kann Dokumentation im Theater aufführen, aber bitte nennen wir es nicht Theater. Es hat einen Sinn auch künstlerische Hygiene und auch, es hat einen anderen Anspruch, wenn ich im Theater etwas sage, als wenn ich es auf einer Nicht-Theaterbühne sage. Ja?
Aber ich finde das einmal Schöne, diesen Anspruch, die Bühne zu nutzen, wenn ich jetzt sage, was ist der Grundimpetus, dass ich das tue? Ich will die Leute aufklären. Mhm. Ich setze auf die aufklärerische Kraft einer Bühne. Ich bin dort nicht, um sozusagen Leute fertig zu machen oder um irgendwas, sondern ich will Aufklärung schaffen. Ich will Leute informieren über das, was in der Gesellschaft passiert.
Ja.
So, das kann ja die Kraft des Theaters sein und das kann die Kraft des Journalismus sein. Was spricht dagegen? Dass es hin und wieder, wir reden ja jetzt nicht davon, dass das unser Hauptjob wird, dass hin und wieder sich diese beiden Welten berühren und gemeinsam was Kreatives aushacken.
Man kann davon lernen, keine Frage. Ja, ein Journalist kann davon lernen, wie Theaterstücke aufgebaut sind. Kann ja, also wir haben ja auch gelernt, oder wir lernen alle hoffentlich, unsere Artikel ein bisschen so gut aufzubauen wie eine Kurzgeschichte. Ja, natürlich übernehmen wir literarische Formen. Das tun wir. Hier gibt es keine Grenze im Stil. Aber es geht um die Anmutung. Es geht um das, was man sozusagen den Leuten sagt, was hier passiert. Und bitte, das, was ich vorhin gemeint habe, das ist mir auch erst jetzt irgendwie eingefallen, der Unterschied zwischen Theater und Performance ist ein ganz großer. Ja? Wie gesagt, dieses anstößige Beispiel von mir, dass jemand auf der Bühne Heil Hitler schreit, ist im Theater möglich. Überlegt euch einmal, ob das bei einer Performance möglich wäre oder bei Straßentheater. Dann würde man schon sagen, nein, das tut man nicht. Und mit Recht, denn es gibt dieses Tabu, in dem Fall sogar strafrechtlich sozusagen begründet, das tut man einfach nicht. Ja, das ist Tabu, das ist verboten, das wird nicht gewollt. Im Theater ist es möglich. Im Theater kann ich spielen, dass ein Vater seine Kinder schlägt, ermordet, alles. Ja. Dieser Freiraum ist eben dadurch möglich, dass ich immer sage, wir sind hier in einem freien Raum, wo wir nur so tun, als ob. Das nur so tun, als ob, ist ja auch ein Wesen der Kunst überhaupt.
Und ich glaube, dass das auch gar nicht flöten gehen muss, sondern wenn SchauspielerInnen so tun, als wären sie JournalistInnen, dabei Sachen sagen, die wahr sind, tun sie ja auch so, als ob. Und warum ist der Hitlergruß auch beim Straßentheater verboten? Weil da Menschen dran vorbeigehen, die sich kein Ticket gekauft haben und zufälligerweise dahinschauen. Solange wir im Theatersaal sind, also das ist ja vor allem der Kasus Knaxus, wie man bei mir zu Hause sagt, dass der Ort einfach geschlossen ist. So, die Performance kann auch überall stattfinden, aber eine Performance in einem geschlossenen Bühnenraum, natürlich darf man den Hitlergruß machen.
Ich habe mir das OMV-Stück angeschaut,
ja. Ja,
und ich bin da hingegangen und habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Mhm. Ja, die Dossierredaktion spielt, sozusagen, die Dossierredaktion steht auf der Bühne und erzählt über Recherchen. Mal gucken. Und dann auf einmal ist dieser OMV-Fall, den ich selbst als Investigativjournalist, als jemand, der sich total interessiert für die Sache, nicht so im Detail verfolgt habe, ist mir auf einmal so eingefahren. Ich habe das auf einmal verstanden, was da passiert ist. Das war derartig gut. Die Leute haben Standing Ovations gemacht und das war nicht irgendeine Fanbubble der Dossierleute, sondern die Leute, die haben auf einmal, denen wurden die Augen geöffnet. Das ist doch etwas Schönes. Und alles, was die dort sagen, hat gestimmt. So. Ist das Theater? Weiß ich nicht.
Ja, gehen wir vielleicht mal kurz weg von der Debatte und Kritik und gehen so ins Hinterzimmer, wie das eigentlich alles, wie ihr das erarbeitet. Bleiben wir gleich beim OMV-Stück. Also wie funktioniert diese Zusammenarbeit mit Dossier? Du warst da als Regisseur tätig. Vielleicht kannst du das erklären, wie ihr dieses Stück erarbeitet habt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, also Dossier hat über die letzten Jahre eine ganze Recherchereihe zur OMV publiziert. Ich habe mir diese Recherchen durchgelesen und ehrlicherweise nur die Hälfte verstanden, weil ich nicht nur keine Ahnung von Immobilien habe, sondern auch generell von Großkonzernen eher wenig. Und ich habe mir das alles aufgeschrieben, was ich nicht verstanden habe, und habe mir das von Ashwin Sankolka und den anderen Dossierredakteurinnen erstmal erklären lassen, dass ich erstmal verstehe, wer ist wer, was passiert denn da wirklich? Denn zwischen Recherche 1 und Recherche 2 liegen vielleicht 4 Monate. Da hat der Kurier noch was publiziert in der Zwischenzeit, der Falter, vielleicht die Presse auch. Darauf wird wieder referenziert. Ich habe nicht 12 Abos und kann da nicht zugreifen und krieg das nicht gepackt. Und gleichzeitig dachte ich aber, Moment, aber diese ganze OMV-Saga, die da entsteht, wo es um Privatjetflüge von Rainer Seele von Wien nach Klagenfurt geht, wo es darum geht, dass ein Haufen von Staatsgeldern sehr fraglich eingesetzt werden, wo es auch um einen seltsamen Umgang zwischen der OMV und Journalistinnen geht. Das müssen wir erzählen, weil über die OMV wird generell aus meiner Sicht eher wenig berichtet und wenn, dann im Wirtschaftsressort. Und gleichzeitig ist es ein teilstaatlicher Konzern. Das geht uns alle an, so, weil wir spielen auch mit unserem Geld. Und nachdem wir sehr, sehr viel geredet haben, habe ich einen ersten Textentwurf erstellt, der tatsächlich die Perspektive der Journalistinnen einnimmt und weniger das Endprodukt der Recherche ins Zentrum stellt als die Recherchearbeit. Weil Journalistinnen, muss ich Ihnen beiden nicht sagen, ja auch immer mehr Anfeindungen ausgesetzt sind. Und wir dachten, hey, es wäre doch auch toll, im Kulturressort vielleicht nicht.
Immer nur freundlich.
Und es wäre doch toll, die journalistische Arbeit auch ins Zentrum zu stellen. Und da saß ich teilweise bei Redaktionssitzungen von Dossier mit dabei, um die Arbeitsweise zu verstehen, habe versucht, sie zu adaptieren und daraus dann einen Abend erschaffen, der nicht nur die journalistische Arbeit, sondern auch diesen OMV-Komplex zugänglich und im Idealfall unterhaltend auf die Bretter bringt.
Du hast gesagt, ihr legt journalistische Standards dann eben auch an das Stück an. Wie habt ihr das mit der Ausgewogenheit gehalten? Also kommt da OMV zu Wort?
Naja, also erstmal bei jeder Recherche von Dossier wurde die OMV natürlich nach dem journalistischen Prinzip konfrontiert. Und das, was sie dort gesagt haben, können wir natürlich auch verwenden. Und bei einzelnen Fragen haben wir einzelne Player der OMV extra kontaktiert, die aber nicht sehr gesprächsbereit waren, um es mal so zu formulieren.
Ja, aber es hat jetzt wieder so geklungen, ein bisschen, wie Sie das gesagt haben, als ob man dann plötzlich alles versteht, mehr versteht. Kann es nicht sein, dass das auch durch die scheinbare Autorität des Theaters geschürte Fiktion ist? Ja, dass man jetzt plötzlich glaubt, oh, jetzt sehe ich alles ein. Diese lieben Theaterleute haben mir das alles jetzt erklärt. Dass genau das wieder falsch ist, dass man dann reinfällt auf die Aura des Theaters, auf die ich normalerweise auch reinfall, aber eben nur für die 2 Stunden, wo ich dort bin. In den 2 Stunden glaube ich womöglich wirklich, dass Maria Stuart und wurscht was, ja.
Oder also, kann ich ein schönes Beispiel liefern? Zum Beispiel die Novomatic. Wir haben ja viel über die Novomatic gelernt in den letzten 5 Jahren. Das ist dieser private Glücksspielkonzern, für den Sie nicht wissen, wo der Strache in Ibiza gesagt hat, die zahlen alle drei Partnern. Und wir sind immer mehr draufgekommen in den letzten 5 Jahren, dass die Novomatic wirklich systematisch Vorfeldorganisationen von Parteien, Vereine, Politiker mit sehr viel Geld sozusagen, sagen wir mal, weich gemacht hat. Und wir stellen dann in dem Programm die Frage, kann es sein, dass hinter dem ein Masterplan steckt? Kann es sein, dass dahinter es jemand gab, der ein Papier geschrieben hat, Masterplan Novomatic? Und dann zückt dann der Schäuber
ein Papier, das heißt Masterplan Novomatic, von dem der Peter Hochecker sagt, das war mein Handbuch für die Korruption, nämlich der Novomatic beizubringen, wie man in Österreich Politiker schmiert. Das gibt's. Peter Hochecker hat es geschrieben. Und diesen Masterplan liest der Schäuber vor als eine Art Korruptionsfibel für Depperte und übertreibt das, ja? Überspannt das. Ja? Und auf einmal sitzen die Leute da und denken sich, das gibt's nicht. Es gibt wirklich einen Masterplan Novomatic. Da steht wirklich drinnen, wie man einem Politiker Geld zukommt und warum man das macht und an welchen Politiker man sich meint. So, da hat das Theater was vermittelt, was ich in einem journalistischen Text nie vermitteln kann. Oder die Bühne oder das Kabarett. Ja, das ist halt ein Stand-up, aber auf einmal hören das die Leute. Und jetzt sind wir ein bisschen bei diesen Stand-up-Comedians. Ja, jetzt kommen wir von Böhmermann. Wir kennen alle die Probleme von Böhmermann. Aber viele Dinge hat Böhmermann sozusagen auch über die Rampe gebracht.
Böhmermann ist für mich ein ganz extrem warnendes Beispiel, mag ich es nicht ausführen.
Aber es gibt ja viele Late-Night-Shows
in den USA. Was du gesagt hast, hat mir sehr gut gefallen. Aber ich wäre ein bisschen stutzig, wenn es um Masterplan geht. In dem Fall mag es einen gegeben haben.
Das heißt nur nicht ich Masterplan.
Steht ja, ich glaube es eh. Das heißt manchmal so. Ist es so. Manchmal, wie es so schön heißt.
Ich bin ja kein Schwurbler und kein Hallo-Träger.
Das weiß ich.
Aber da es gibt es nicht einen Masterplan.
To be that you're not paranoid doesn't mean they don't catch you in the end. Es kann sein, dass es einen Masterplan gibt. Aber verdammt oft im Leben gibt es auch keinen Masterplan.
Richtig.
Wir Menschen sind von unserer psychischen Struktur darauf ausgelegt, Masterpläne zu vermuten. Ja, also ob das jetzt Corona ist oder irgendwelche Weltverschwörungen, wir haben das in uns drinnen, weil es uns ermöglicht, besser zu leben.
Aber das geht jetzt schon
nein, aber das ist ganz wichtig. Und das Theater spricht auf diese Gefühle des Menschen an, verwendet sie. Das Theater sozusagen legt nahe, dass es Masterpläne gibt. Und ich habe das Gefühl, dass diese Kraft des Theaters, eben Masterpläne zu präsentieren, manchmal der Realität, in der es halt keine Masterpläne gibt, nicht gerecht wird. Noch einmal, es ist ganz wichtig, in dem Fall mag es einen Masterplan gegeben haben. Es gibt nicht immer einen.
Aber dann eine andere Frage. Während der Pandemie und danach haben die Theater Häuser, nämlich alle, die Freien und auch Burgtheater, Volkstheater und so weiter, mit einem Besucherschwund zu kämpfen gehabt. Also offensichtlich sind die Abonnenten und Abonnentinnen nicht mehr zurückgekehrt. Die Jungen haben irgendwie vergessen, dass es Theater gibt. Wenn jetzt diese Stücke funktionieren und aber die dann nicht okay sind, weil sie sozusagen die Bedingungen des Theaters in ihrer Perspektive nicht erfüllen, was bleibt in dem Theater noch, wenn es so eine so große Zahl gibt von Medien, die Konkurrenz bereiten, Serien, Kino und so weiter? Also wie bindet man die Leute auch an die
Häuser? Da habe ich meine Ideen dazu, aber die möchte ich glaube nicht, dass die euch interessieren werden. Also wie ich das Theater retten würde, ich glaube nicht, dass ich es könnte.
Aber das ist doch eine relevante Frage.
Das zu sagen, dass ich das Theater dadurch rette, dass ich dort Dinge tue, die nicht ins Theater gehören, wie ich behaupte, ja, das ist unfair. Ich bin dafür, dass im Volkstheater Popkonzerte stattfinden. Aber ich kann nachher nicht sagen, dass das Volkstheater damit seinen Theaterauftrag erfüllt hat. Ja, also zu sagen, dass die Theater stehen leer, also machen wir dort dokumentarische Aufführungen, ist jetzt keine Antwort. Ja?
Aber ich finde, vielleicht darf ich nochmal auf den Nikolaus Habian zurückgreifen, der den Falk Ross als Puppenstück inszeniert hat. Wo ich mir am Anfang gedacht habe, Wahnsinn, wie vermessen ist das, die Geschichte eines Euthanasieopfers und eines NS-Arztes.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Als Puppenstück.
Vermessen.
Ja. Das war das beeindruckendste Stück, das ich je gesehen habe. Weil der Nikolaus Habian hat es gemeinsam erarbeitet mit dem Friedrich Zavrell, mit dem Überlebenden vom Spiegelgrund. Und die Puppe hatte die Kleidung von Friedrich Zavrell an. Der Friedrich Zavrell hat seine Kleidung dieser Puppe gegeben. Und diese Puppe erzählt die Geschichte des Friedrich Zavrell als Kind und als Erwachsener und ist autorisiert worden durch den Fritz Zavrell. Das ist aufgeführt worden im Akademietheater, im Burgtheater. Und ich habe selten ein Publikum erlebt, das so berührt war, wie diese sozusagen diese Verstörung durch die Puppe diese Geschichte erzählt hat. Das wäre, in allen anderen Formen hätte das nicht funktioniert. Und das Stück baut auf den Recherchen des Buches von Oliver Lehmann, es baut auf den Dokumenten aus den Archiven der Sowjetunion, es baut auf den Zeugenaussagen des Herrn Zavrell, es baut auf den Zeugenaussagen von Groß, es ist sozusagen eine Montage und alles, was dort erzählt wird, hat so stattgefunden. Das ist die hohe Kunst dieses Stücks.
Aber diese Dinge liegen schon hinter uns. Da sind die Urteile gesprochen, da hat man ein festes Bild.
Dinge, die abgeschlossen sind,
stimmt ja, okay. Aber wir wissen, was wir davon halten haben. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, wirklich einen Konsens dazu. Das ist für mich irgendwie besser vorstellbar. Aber in laufende Dinge, ich weiß nicht. Mir ist es unheimlich und ich habe schon erklärt, warum es mir unheimlich ist. Ein bisschen bin ich, wenn du es vor allem so erzählst, glaube ich es irgendwie.
Ich verstehe das.
Aber es ist mir unheimlich.
Ich verstehe das Gefühl,
man soll auf der Bühne niemanden hinrichten,
würde ich auch
bevor
bitten,
ja, sozusagen der Richter seinen Spruch gefällt hat. Ja. Ja? Oder auch ihn nicht aufhängen oder verurteilen oder einsperren. Das verstehe ich. Und ich finde, die Bühne darf sich nicht missbrauchen lassen und falsche Fakten transportieren. Wenn die Bühne anfängt, Fake News als Fact zu verkaufen. Natürlich ist die Bühne der Ort der Fake News. Weil dort wird, dort
genau,
wird
die Bühne ist der Ort der Fake News. Das, so, wollte ich, genau, das hast du viel schöner gesagt, als ich die ganze Zeit vorhin gesagt habe. Genau, so, das wollte ich sagen.
Aber wenn die Bühne sozusagen Fakten, ja, mit den Mitteln der Kunst vermittelt und es dem Publikum klar ist, ich finde, da darf das Publikum dann nicht belogen. Da bin ich bei dir. Ich finde, wenn wir sagen, wir machen da eine Doku, und wir überzeichnen das und wir übersteigern das oder wir verwenden Puppen oder wir verwenden, ich weiß nicht, der Chefredakteur Skrabal wird von einer Frau gespielt und es wird sozusagen alles miteinander vermischt. Aber im Summe muss die Geschichte, die dort erzählt wird, stimmen.
Den das hat der Relotius auch gesagt. Der Relotius hat es auch gesagt, meine Recherchen stimmen im Grunde. Ich habe nur, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, ein paar Personen erfunden, die halt Trump-Wähler spielen und damit ich ein besser erkläre, was los ist. Der hat ja auch geglaubt, dass es lauterer Journalismus ist. Und noch ein Wort möchte ich einwerfen. Das Wort Schauprozess. Das ist ein böses Wort, ich weiß. Ja? Aber ich halte irgendwie einen Prozess, der im Theater stattfindet, hat etwas von einem Schauprozess an sich. Und das ist eine ausgesprochen verwerfliche Sache. Ein Prozess ist nichts Theatralisches oder so. Ja, okay, ja, ist es. Aber er sollte nicht Theatergrundsätzen gehorchen. Er sollte der Wahrheitsfindung gehorchen.
Das ist richtig, aber wenn ich im Kurzprozess sitze und dieser marmorische Schwurgerichtssaal mit seinem knarzenden Gebälk ist ja ein Theatersaal. Der ist so gebaut worden. Das ist das Theater des Rechts. Du hast oben eine Galerie, du hast einen marmornen Saal, du hast ein Foyer. Der Kurz steht jedes Mal vor der Verhandlung dort und macht so eine Art Werkseinführung, so wie in der Wandelhalle im Burgtheater. Ja? Und dann geht sozusagen rein und dann wird die Wahrheit ergründet. Ja? Und dann hat jeder seine Rolle. Der Staatsanwalt hat seine rote Robe und der Rechtsanwalt seine schwarze und der Richter seine purpurne und dann wird nach ganz strengen formalistischen Kriterien die Wahrheit rekonstruiert. So. Und wenn ich dort drinnen sitze als Zuhörer und ich komme drauf, dass das, was der Kurz dort aufführt, verrückter ist, als sich jeder Kabarettist ausdenken könnte, weil auf einmal über eine Witty Wall zwei Russen an die Wand gebeamt werden, die einen wirklichen Holler erzählen und du fangst auf einmal darin zu lachen an, dann keimt schon mit dem Journalisten der Gedanke zu sagen, eigentlich würde ich das auch gerne den Leuten im Stadtsaal darbieten, was ich dort erlebt habe. Und wenn ich die Geschichte der russischen Zeugen auch nur erzähle, ganz nüchtern erzähle, fangen die Leute zu lachen an. So, ist das jetzt ein Schauprozess oder ist das eine Spiegelung eines politischen Milieus, das uns sozusagen, Kurz, der spielt ja auch einen Bundeskanzler.
Okay, aber ich
ja?
möchte nicht, dass der Prozess gegen Kurz gleich am Theater stattfindet. Das wollt ihr auch nicht.
Nein,
oder?
Natürlich nicht. Gut. Aber wenn der Kurz sozusagen einerseits den Bundeskanzler spielt, dann die verfolgte Unschuld spielt und dann sozusagen Zeugen auffahren lässt, die etwas spielen, was sie nicht da haben, dann kann ich doch einmal, wenn es sozusagen, jetzt bin ich ein bisschen provokant, wenn dort sozusagen ein Schauspiel abgeführt wird, nämlich eine Schmierenkomödie, ja, und der Kurz den Gerichtssaal zur Schmierenkomödie umdefiniert und sich nicht an die Regeln hält, weil er nämlich dauernd sagt, die Staatsanwälte sind die Korrupten, die Staatsanwälte haben wir was unterstellt und der Kronzeuge lügt und ich bin der Einzige, der meint, das darf er dort alles, aber dann muss er doch damit rechnen, dass er auf den Bühnen des Kabarets ein bisschen Spott und Hohn erntet und man diese Methoden auf der Bühne dekouvriert. Das heißt ja noch nicht, dass wir ihn dort für schuldig erklären.
Stimmt auch.
Ja, dann sind wir ja in meiner
aber Frage. Ja, irgendwie schon. Also, es gibt auch das Wort Realsatire. Natürlich ist mir klar, ich kann manche Politikerreden vorlesen, ich kann einen Leitartikel von der Neuen Zürcher, das kann ich jederzeit vorführen, kann ich so vorlesen, dass das alle lachen. Ja,
wir lesen am Schluss unserer Veranstaltung einen Text von Michael Charnay vor, dem bekannten Philosophen, der einen Text über Kurz geschrieben hat. Ja.
Jetzt Frage, Kalle Fuhr, wie ist das bei euch? Weil Benko ist ja auch eine Figur, die noch nicht verurteilt ist, wo noch laufende Berichte erfolgen, noch sehr viel unklar ist. Was waren da die juristischen Risiken oder sind die juristischen Risiken?
Ach, also dadurch, dass wir uns vor allem auf bereits Veröffentlichtes konzentrieren und dann hier und da Dossier noch weiter recherchiert hat, nach den Dossierstandards sehe ich da juristisch erstmal überhaupt keine Probleme, vor allem weil wir in diesem Abend Aufstieg und Fall des Herrn René Benko auch gar nicht ein Urteil über René Benko fällen möchten, sondern das System, das Herr Benko und Co. erschaffen haben, sichtbar machen wollen. Und da berufen wir uns auf sehr viel Material, was es dank der Arbeit vieler Journalistinnen, unter anderem Madeleine Stottmeier von Die Presse und natürlich auch dem Falter, bereits gibt. Und da war viel eher die Aufgabe zu gucken, was schaffen wir in 95 Minuten zu erzählen, wo legen wir den Fokus drauf und was erzählen wir hier nicht.
Jetzt hören wir nochmal einen kurzen Ausschnitt.
Mit der Übernahme von Galleria passiert etwas Neues im Siegner Wunderland. Dafür wird Galleria aufgespalten in zwei Tochtergesellschaften. In Tochtergesellschaft Nummer 1 kommen die Immobilien. Da sind also die Immobilien drin, die der Siegner jetzt gehören, die Kaufhäuser. Das ist die Immobilientochter. Die lieben wir. Nennen wir sie deshalb Elisabeth. Die andere Tochter, in die wird der ganze Rest von Galleria gepackt. All das Zeug, was man nicht will. MitarbeiterInnen, Betreibung der Filialen, Betriebsräte, das alles kommt in diese Firma. All das, was wir nicht wollen. Die Tochter, die wir nicht wollen. Nennen wir sie deshalb Dörte.
Kalle, noch als letzte Frage, das Thema Klima. Da gibt es immer einen besonderen Hype gerade. Also ich glaube, nicht nur im Volkstheater, auch in Deutschland. Viele Stücke, die sich mit der Klimakrise auseinandersetzen und auch wirklich versuchen, eben so eine Bewusstseinsbildung zu erreichen und schon auch eine Art von pädagogischer Haltung haben. Funktioniert das? Und was sind da so Beispiele, die auch im Volkstheater aufgeführt wurden?
Ja, ich glaube, beim Thema Klimakrise, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Versuche, wobei für mich ein Großteil der Versuche auch darin versandet, dass sich auch die KünstlerInnen zum ersten Mal mit der Klimakrise auseinandersetzen und man da drin sitzt und denkt, na ja, hätte ich mir jetzt eine halbe Stunde Late-Night-Format angeguckt oder hätte ich einfach mal ein Buch dazu gelesen, wäre ich irgendwie schlauer. Ich glaube, was prinzipiell sehr gelungen ist, ist die Veranstaltungen mit Fridays for Future am Volkstheater, wo wir die Geschichte von Aktivistinnen, die in der Lobau demonstriert haben und teilweise Opfer des Brandanschlags dort geworden sind, erzählen, weil die auch in Medien sonst eher untergegangen sind, die Geschichten der einzelnen Aktivistinnen. Und da der Klimakrise ein menschliches Bild zu geben, das sie greifbarer und erfahrbarer macht, das funktioniert wahnsinnig gut. Und das Blöde und Gute ist ja, jede Geschichte ist eine Geschichte übers Klima. Und so, wenn wir über die Skandale der OMV erzählen, erzählen wir natürlich automatisch auch über die Klimakrise. Und wenn wir sie immer mitdenken, ist sie auch immer da.
Mhm. Florian, was ist dein nächstes Projekt?
Ich wollte dazu noch was sagen. Ich finde, das wird wahrscheinlich dem Thomas gut gefallen. Ich finde, man muss natürlich aufpassen, dass das Theater dann nicht zu so einer Belehranstalt wird. Also wenn das dann sowas ist, es gibt nichts Schlimmeres als so Gutmenschen-Kinderbücher, in dem, ich kann mich noch erinnern, ein Kinderbuch, das meine Kinder sehr schnell weggeworfen haben, das hieß Lotti trennt Müll. Und das war so, das haben die Grünen verteilt. Also also eine Geschichte, die nur Gute kennt und die sozusagen nur das Gute will, die ist meistens langweilig. Und ich glaube, da muss man aufpassen. Ich war mal am Volksstimmefest vor vielen Jahren und da gab es ein Kasperltheater mit einem Hamm- und Sichelvorhang und da war der böse Kapitalist und der arme, ausgebeutete Kasperl. Und die Kinder haben sich furchtbar gelangweilt, weil die Rollen so klar verteilt waren. Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht so...
Man muss halt gut machen, gell?
Man muss gut machen, ne? Dass es nicht ranzig wird. Ne? Also so Belehrtheater, das ist wahrscheinlich langweilig. Das nächste Projekt, das ich vorhabe, das verrate ich noch nicht. Aber es wird eine österreichische Mörderin betreffen.
Eine mysteriöse Schlusspointe. Ich danke auch Thomas Kramer fürs Kommen und Kalle Fuhr und Florian Klenk. Auch Ihnen fürs Zuhören. Sie können Qualitätsjournalismus nicht nur als Theaterpublikum, sondern auch mit einem Abo unterstützen unter abo.falter.at.
Sie hörten das Falterradio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.